Okay, komme.
Mittags bei Henning.
Der Podcast mit Anja und Josie.
Herzlich willkommen mittags bei Henning.
Ja, da freust du dich immer, wenn du den hörst, ne?
Nee, ich freue mich, wenn du, da weiß ich schon ab der ersten Sekunde, wie deine Stimmung heute sein wird. Wenn du die Reporterin-Stimme oder sagen wir mal die Stadionsprecherin auspackst.
Ja, ja.
Aber das freut mich ja.
Ja. Josie, wir kommen zurück 2 Wochen später als
ja.
Wie zur letzten Folge. Also
wie geht's?
Besser. Letztes Mal war ich ja ganz schön ausgenockt von der Stimme her und ziemlich durch. Aber das nehme ich jetzt gleich mal vorweg, Josie. Wir wollten uns ja eigentlich sehen vor 2 Wochen und hatten ein richtig cooles Wochenende in Berlin geplant. Du. Mhm. Tabi und ich und respektive. Und dann kam die Krankheit bei uns allen und das Wochenende war im Arsch.
Die Krankheit, ja. Die so könnte man es auch nennen. Oder wie seit 3 Jahren bekannt, unter Corona. ja, nee, stimmt. Also das wäre ein geiles Wochenende gewesen. Es war es auch für alle, die, glaube ich, da waren. Mein Bruder hatte Release von einem Musikvideo und hat seine neue Single draußen. Wird gleich mal Promo machen. Und die heißt Lifeline. Genau, und das wäre sehr cool gewesen. Dann hat es erstmal euch ausgenockt und ich kam dann ein bisschen später. Und deswegen ist meine Stimme auch noch nicht ganz so wieder da.
Ach, du
manchmal
krabst
es so ein bisschen, aber na doch, wirklich. Ich habe hier alle möglichen Flaschen und Gläser, damit, falls es losgeht, ich irgendwie das löschen kann, den Brand da hinten und ich nicht hier rumhuste. Aber es geht ja wieder, es geht wieder aufwärts. Ich habe gedacht, mich erwischt es nicht. Ich habe gedacht, so, ich bin durch. Aber
und weißt du, warum?
Und dann kam es, bam, um die Ecke. Ja, weil ich frech war.
Nee, weil du Karneval gefeiern konntest dieses Jahr. Letztes Jahr nicht. Und diesmal kam die
Karneval. Siehst du, da geht's los. Also, ja, das stimmt schon.
Möglich, wer weiß.
Ja, aber ich freue mich. Ich freue mich mega auf heute, weil ich glaube, dass das sehr interessant wird. Mhm. Und ich habe mich noch nie so wenig vorbereitet, weil ich alle möglichen Fragen habe. Nein, das ist mein Ernst. Das ist wirklich mein Ernst.
Also ich meine ja nur...
Meinst du, es gab eine, wo ich mich noch weniger vorbereitet habe?
Ich meine, du bist besser geworden im Vorbereiten.
Jetzt bist du
frech. Das muss ich sagen. Aber warte, bevor wir loslegen, möchte ich noch kurz... Also wir bekommen ja ab und zu Gin-Sachen geschenkt. Und da möchte ich mich heute wieder bedanken. Und zwar... Einmal haben wir Magnete bekommen, schicke ich euch ja mal in unserer Gruppe, ja, für jeden ein Magnet von der Sabrina, so vielen Dank dafür. Und dann haben wir auch Ginflaschen bekommen von der Katharina aus Hamburg, habe ich euch auch geschickt und da habe ich euch ja gesagt, der eine musste schon dran glauben, weil wir ja mit RB Leipzig...
Ja, und das weiß ich nicht, ob das in Ordnung ist, aber da
ja, aber es war ja ein guter Grund, nochmal, wir sind mit RB Leipzig überraschend, wer weiß, ins DFB-Pokal-Halbfinale eingezogen. Warte, also gib mir mal kurz den Ruhm.
Nee, wirklich. Ich wollte ja nur gratulieren. Und ich finde, wir bräuchten eigentlich so einen Jingle, wo man dann, der halt auch mal so, halt wie so ein Applaus oder sowas. Vielleicht können wir da mal gucken. Hast du da nicht sowas?
Ja, Moment.
Hast du da so ein Board? Du bist ja wieder kleine Dieke.
Genau. Ja, danke dafür. Also, genau.
Das und dann noch ein gutes Los, oder nicht?
Ja.
Oder bist du mit dem Los nicht zufrieden?
Nächste Runde haben wir Freiburg zu Hause. Also, weiß ich nicht.
Weißt du, was ich, also wir haben das, wir saßen mit mehreren hier zu Hause und ich glaube, es hat sich, also jeder hat so gedacht, so im ersten Satz, und dann hast du, weil du halt einfach die Top schon im Halbfinale gegeneinander hast, ne, muss man ja so sagen. So.
Das ist blöd.
Und dann
das
war bei jedem so, und dann kam so eine kleine Stimme, so, ja, aber für Anja ist ja geil. Und dann so Underdog, weißt du?
Ja, genau.
Also jetzt bin ich eigentlich für, oh mein Gott, ich gucke gerade draußen, bei uns schneit's. Unglaublich. Also jetzt bin ich eigentlich für, wer auch immer bei dem anderen Duell rauskommt und gegen euch, ganz klar. Und dann rockt ihr das Ding.
Ja, also. Und du kommst ja auch zum Halbfinale gucken nach Leipzig, richtig?
Na, Logo, das war ja nochmal am.
Genau. Ja, können wir ja da nochmal gucken, wenn es feststeht. Auf jeden Fall. Schön, dass du dich für uns freust und für mich persönlich natürlich auch. Aber ja, gut, das war's. Ich wollte nochmal ein bisschen Eigenwerbung machen und mir den Applaus abholen.
Von ja, mir und aus. Vielen, vielen Dank für den Gin. Von dem sehe ich nie was, ja. Und wenn ich Glück habe, kommt irgendwas hier an.
Du lügst.
Das weiß man noch nicht.
Dann sei halt nicht krank. Dann sei nicht krank, ja. Nein, okay, ja, dann legen wir los. Also, da begrüßen wir heute, ich moderiere es einfach mal an, die Jungs von Soccer Kinetics bei uns.
Herzlich willkommen.
Hi, herzlich willkommen auch von unserer Seite zu dieser Folge an alle Zuhörer. Wir freuen uns mega, dass wir dabei sein dürfen. Und ich kann für uns jetzt schon mal sprechen, dass es auf jeden Fall der professionellste Podcast ist, in dem wir jemals waren. Weil, also, dass solche Jingles eingespielt werden, ist ja schon
Weltklasse. Ist schon krass, ne?
Ja, schon next level. Bin ich also, bitte noch ganz viele heute einspielen. Ich bin sehr gespannt, was ihr da noch alles im Petto habt.
Ja.
Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich da so Fan von bin, von den Jingles, aber okay. Ja. Möchtest du mal einleiten, Anja, weil ihr habt ja schon eine Berührung.
Genau, also dann mache ich mal, ich schaffe für euch die Überleitung, also Simon und Alex, grüßen wir natürlich das Team von Soccer Kinetics. Ich kann vielleicht nur mal erzählen, wie ich auf euren Namen gestoßen bin, und zwar habe ich damals ja noch in Schweden gespielt, und als Profifußballerin hat man vielleicht ein bisschen mehr Zeit als jemand, der 40 Stunden die Woche arbeiten geht, und habe mir so Gedanken über mein Karriereende, nächsten Schritt gemacht und dachte so, okay, wie kann man sich weiterentwickeln im Bereich Individualtraining, weil mir das ja so persönlich viel Spaß gemacht hat. Habe ein bisschen rumgegoogelt im Thema Live-Kinetik und bin dann auf die Jungs von Soccer Kinetics gestoßen und habe ein Trainingspaket von euch gekauft. Und dann habt ihr mich kontaktiert und so ist dieser Kontakt zustande gekommen und der Austausch und ja, und seitdem sind wir eigentlich auch immer im Kontakt geblieben und jetzt könnt ihr euch gerne vorstellen und sagen, was ihr macht und
Total gerne. Also ich war jetzt gespannt, wie du die Geschichte aus deiner Perspektive erzählst, weil tatsächlich haben wir sie schon öfter mal aus unserer Perspektive irgendwo in einem Gespräch mal fallen lassen, weil es natürlich auch für uns damals ein sehr cooler Moment war, als ich so eigentlich völlig zufällig bei uns mal ins Portal geschaut habe. Am Anfang waren es ja wirklich noch sehr überschaubare Anzahlen an Trainingspaketzugänge, die da gelöst wurden. Und dann habe ich eben so deinen Namen gesehen und dann auch in Verbindung mit der E-Mail-Adresse. Und dachte ich so, Moment mal, wie, das macht jetzt auch total Sinn, so alles im Kontext, dass das vielleicht wirklich die Anja Mittag sein könnte. Ich habe sofort einen Alex kontaktiert und es war echt für uns damals, also es war so die erste richtige Hausnummer von jemandem, der sich dann auch für uns interessiert hat. Und es war echt so ein Magic Moment für mich. Wir hatten neulich so ein 5 Jahre Soccer Kinetics Highlight Video, Anja, wo ich das auch als einen von meinen coolsten Momenten mit genannt habe, als ich das gesehen habe damals. Also sau cool und auch wirklich cool, dass wir immer noch Kontakt haben und dass jetzt auch diese Folge zustande gekommen ist. So, jetzt aber gern zu Soccer Kinetics, Alex. Ich weiß, da brennst du jetzt.
Jetzt auf jeden Fall. Also ich würde sagen, Soccer Kinetics ist vor allem auch so aus einer, ich will jetzt nicht sagen Leidensgeschichte, aber schon auch so ein bisschen aus meinen persönlichen Problemen als Fußballer heraus entstanden. Bei mir war es einfach so, dass ich irgendwann so mit Anfang, Mitte 20 gemerkt habe, ich verbessere mich nicht mehr, ich mache keine Fortschritte. Und es hat mich halt schon krass gewurmt. Zu der Zeit war es auch so, dass ich bei der Mannschaft, wo ich eigentlich immer Stamm gespielt habe, dass ich da auch nicht mehr so zum Zug gekommen bin. Und dass ich einfach so überlegt habe, okay, was kann ich noch machen? Und ich habe halt für mich gemerkt, okay, mein Problem ist so ein bisschen, dass ich die Technik, die ich eigentlich habe, nicht so im Spiel umsetzen kann. Also an sich, wenn ich einfach so frei Pässe spiele oder Dribblingübungen mache, dann bin ich gut, aber im Spiel kann ich es nicht so gut umsetzen. Oder ich bin im Kopf häufig zu langsam. Meine Wahrnehmung ist nicht so gut. Ich weiß nicht genau, wenn ich den Ball am Fuß habe, was mache ich dann? Und das waren genau die Punkte, an denen ich ganz, ganz viel gearbeitet habe und mich dann einfach im Netz umgeschaut habe und in Büchern reingeschaut habe und da eben für mich gemerkt habe, boah, krass, da ist wirklich noch einiges möglich. Und dann habe ich zum Beispiel auch verschiedene Workshops und Ausbildungen in dem Bereich gemacht und war total angefixt. Und dann war es so, dass Simon sich Ende 2017 selbstständig gemacht hat im Fußballbereich. Und ich habe es gesehen bei Facebook und habe ihn dann angeschrieben und habe gesagt, hey Simon, lass uns mal connecten, lass uns mal treffen. Wir kennen uns aus der Schule noch. Wir waren an 2 verschiedenen Schulen, aber wir haben zusammen Sportabi gemacht und waren da häufiger auf einem Vorbereitungskurs. Und dann habe ich halt so ein bisschen von meinen Ideen im Fußballtraining erzählt und Simon fand es total cool. Und dann haben wir uns eben überlegt, okay, was können wir da aufsetzen, und haben dann im ersten Step dieses Trainingspaket, diesen Online-Kurs ins Leben gerufen. Mittlerweile haben wir ja noch ganz, ganz viele Sachen drumherum, aber im Endeffekt ist es wirklich stark dadurch entstanden, dass ich einfach gemerkt habe, als Fußballer, ich komme nicht mehr weiter. Und dann haben wir gemerkt, wenn ich an dem und dem Zahnrad drehe, boah, dann geht noch einiges. Und dann auch, Soccer Kinetics hat es vor kurzem das 5-jährige Jubiläum gehabt, aber auch seitdem es Soccer Kinetics gibt, sind da noch verschiedene Impulse noch dazugekommen. Beispielsweise war es auch 2018 so, dass ich dann in der Zeit auch mal verletzt war und richtig viel auch gemacht habe und gemerkt habe, okay, wenn ich einfach klassisch die Übungen aus dem Athletiktraining mache, ich habe nicht mehr so die hundertprozentige Sicherheit auf dem Spielfeld. Was kann ich da noch machen? Liegt es vielleicht so an meiner Körperwahrnehmung, dass ich die einzelnen Gelenke, dass ich nicht so gut ansteuern kann, dass ich meinen Körper nicht so gut fühle, dass vielleicht auch meine Augen gar nicht so gut funktionieren, wie ich denke, weil ich weiß, ich habe eine Sehschärfe von 100% oder sogar von über 100%, aber ja, wenn einfach mein räumliches Sehen schlecht ist oder wenn ich einfach auch Dinge im Nahbereich nicht so gut erkenne oder wenn ich vielleicht auch nicht so ein großes Sichtfeld habe, dann ist es auch was, was mich behindert. Oder was ich zum Beispiel auch festgestellt habe, okay, ich habe Probleme mit meinem Gleichgewicht. Also es sind ganz, ganz viele Punkte. Und ich glaube, jetzt haben wir auch echt den Punkt, was du vorhin angesprochen hast, Anja. Ich ufer schon wieder komplett aus. Long story short, einfach eigene Probleme, die ich ausmerzen wollte. Und dann mit Simon da einfach einen überragenden Partner dann auch da gefunden habe. Und
ja, und das Interessante war eben, dass wir dann festgestellt haben, diese Probleme haben tatsächlich auch andere Spieler. Ja. Also gerade so dieses Thema Wahrnehmung, Handlungsschnelligkeit beschäftigt viele.
Weil Technik in Drucksituationen.
Genau, weil einfach das Spiel immer schneller wird. Das Fußballspiel wird immer schneller. Man sieht es auch an den Studien zu den Ballkontaktzeiten bei den vergangenen Weltmeisterschaften zum Beispiel. Und das Training passt sich aber da nicht dran an. Also es wird immer noch trainiert wie vor 50 Jahren gefühlt, aber der Fußball an sich, das Spiel verändert sich, weil einfach die Spieler, die Spielerinnen athletischer werden, weil einfach, ja, dann trotzdem professioneller trainiert wird im Athletikbereich, es wird sich besser ernährt, es wird auf die Regeneration geachtet. Und wir hatten dann trotzdem das Gefühl, gerade in den Bereichen Spielgeschwindigkeit, auch die Schnelligkeit dann im Kopf, um dem Paroli zu bieten, da ist noch ein großes Entwicklungsfeld. Nicht nur beim Alex eben, sondern auch bei ganz, ganz vielen anderen, wo wir dann auch schnell Feedback erhalten haben. Und so ist eigentlich dann unser Input zu neurozentriertem Fußballtraining entstanden. Und das machen wir heute noch mit ganz, ganz viel Freude und Leidenschaft. Mittlerweile mit ein paar Leuten mehr und ganz vielen begeisterten Trainern, Spielern, die das Ganze auch nach Deutschland, Österreich, Schweiz dann rausmultiplizieren.
Ja, dann schließen wir doch an der Stelle. Also ich würde das mal gern kurz einmal runterbrechen. Vielen Dank für eure Worte, weil ich glaube, das beschreibt es schon sehr gut, wie ihr da hingekommen seid. Jemand, der noch nie neurozentriertes Training gehört hat oder jemand, der noch nie, der einfach nichts damit anfangen kann, der auf dem prasseln jetzt die Worte so Handlungsschnelligkeit und Kopf und irgendwie Gehirn, aber auch irgendwas mit Neuro, heißt es nicht irgendwie Nerven, ne? Also so. Und dafür musst du ja noch nicht, du kannst ja ein gebildeter Mensch sogar im Sport und im Fußball sein und hast trotzdem noch nie davon gehört, weil es einfach so eine junge Forschung, ehrlich gesagt, auch ist, die irgendwie seit, ja, irgendwie 2010 oder was, oder 14 dann eigentlich erst groß gemacht wurde, vielleicht bei der WM durch die Männer, ne, dass das noch ein bisschen mit reingenommen wurde, was wiederum eigentlich nur, weil ein Mensch, ein Trainer, ein Manager gesagt hat, ich finde das geil, und ich bin da offen für, ist bei der Psychologie nicht anders. Da kommt ein bisschen Druck von außen, aber ein Mensch sagt, okay, ich bin offen dafür, meistens Trainer, Manager. Und dann kriegt so Themen wie Psychologie, auch wie euer Thema, die kriegen dann Zeiten. So. Und trotzdem, obwohl das ja dieser ganzheitliche Aspekt ist von der Spielerin, von dem Spieler, das, was du gesagt hast, auch mit diesem, dass es nicht, gehört ja eigentlich dazu, zu diesem ganzheitlichen Training, eben nicht nur halt die Muskeln zu trainieren. Und ja. Und da würde mich zum Beispiel interessieren, wie würdet ihr das jemandem erklären, weil ich könnte es mir selber nur erklären mit, ich versuche irgendwelche Synapsen in meinem Kopf zu verbinden zu etwas, was sie noch nicht kennen, damit sie dann das Ganze unterbewusst machen, wenn ich es bewusst irgendwo nicht machen kann, auf dem Trainingsplatz oder so, also müssen sie das schon selber hinkriegen. Oder irgendwie so, würde ich es mir erklären. Wie würdet ihr das jemandem so, also auch gerade in den ersten Stunden, ne, wenn welche zu euch kommen und sagen so, ja, ich will mich verbessern. Erklärt ihr das? Geht ihr da wirklich rein? Oder sagt ihr, nee, mach einfach die Übung so, wie ich sie mache, vertrau mir und dann bist du besser?
Also es gibt verschiedene Herangehensweisen. Ich denke, manchmal fährt man gut damit, dass man das einfach erklärt, auch auf eine zielgruppengerechte Art erklärt, also wenn es jetzt einfach Kinder sind, dass man das vielleicht in Form von einem Beispiel irgendwie macht. Manchmal ist es aber auch so, wie du es jetzt auch beschrieben hast, dass man die Leute einfach auch mal fühlen lässt. Und es gibt auch grundsätzlich verschiedene Übungen. Also wenn ich zum Beispiel an irgendeine Augenübung denke, wie mit der Brockschnur, wo ich mein räumliches Sehen testen und trainieren kann. Oder auch andere Sachen wie Pencil-Push-Ups. und ich da eben meinem Nervensystem einen kurzen Reiz gebe und sich dadurch mein Gehirn sicherer fühlt und deswegen mir beispielsweise eine höhere Kraft oder eine größere Beweglichkeit schenkt, dann habe ich da wirklich direkt auch so einen Aha-Moment und check einfach,
okay. Das ist ein Lerneffekt, okay, ne? Sofort, wo
du es glaubst. Genau, und ich merke einfach, spürst, okay, ich bin jetzt ein bisschen stabiler oder ich bin jetzt ein Ticken beweglicher. Was dann schon auch krass ist, wenn Leute dann irgendwie zu dir kommen und die können zum ersten Mal bei einem Toe-Touch, also wenn ich quasi mit gestreckten Beinen Richtung Boden gehe, zum ersten Mal den Boden berühren und haben davor irgendwie das ihr Leben lang nicht geschafft, dann ist das auf jeden Fall auch so eine Sache, wo man die Leute sofort catchen kann. Aber das ist ja nur ein Teil dieses, ich sag mal, klassische Neuroathletik-Training, wo es darum geht, die Sinnesorgane zu trainieren. Was wir auch ganz viel machen, ist, dass wir auch speziell mit kognitiven Impulsen arbeiten, um die Spieler einfach zu stressen oder mit zusätzlichen Bewegungsaufgaben, dass man zum Beispiel dribbelt und man muss gleichzeitig einen Tennisball von der einen in die andere Hand hochwerfen und man hat vielleicht gleichzeitig noch irgendwie eine Augenklappe über seinem dominanten Auge. Also wir wollen die Spieler überfordern und das ist auch, glaube ich, so eine ganz leichte Erklärung von Soccer Kinetics. Das Training muss so komplex sein, damit das Spiel die Erholung ist. Weil wenn dann diese ganzen Impulse wegfallen, diese zweite Bewegungsaufgabe, dieser Tennisball, diese Augenklappe, wie auch immer, hey, dann ist easy going. Und das war auch was, was mir dann als Spieler immer eine brutale Sicherheit gegeben hat, weil ich einfach gewusst habe, okay, wenn ich im Training einfach einen Ball sauber annehmen kann, über 30, 40 Meter mit Augenklappe über meinem dominanten Auge, hey, dann im Spiel gar kein Problem mehr. Oder wenn ich einfach sauber, zügig dribbeln kann, mit verschiedenen kognitiven Belastungen, dass ich vielleicht eine Zahlenreihe aufsag und dabei noch einen zweiten Tennisball hochwerf und vielleicht sogar nicht mal einen normalen Ball nutze, sondern vielleicht auch einen Tennisball oder so. Und wenn ich das einfach einigermaßen sauber hinbekomme, das ist vielleicht jetzt nicht gleich die Übung, mit der man starten sollte, aber es war für mich dann einfach, weil ich mich da wirklich reingefuchst habe, irgendwann so gang und gäbe auf einem gewissen Niveau zu trainieren und dann war das eben alles weg. Das hat mir so viel Sicherheit gegeben und ich habe einfach auch im Spiel gemerkt, boah, ich habe viel mehr Kontrolle über den Ball. Ich kann einfach auch in Spielsituationen nochmal irgendwie in mich reinhorchen und weiß genau, was ist jetzt zu tun. Weil diese ganzen Druckbedingungen, die ich mir im Training quasi auferlegt habe, dann weg waren.
Ja, du hast eigentlich quasi durch die ganze Woche, jeden Tag, so ein 90-Minuten-Spiel. Und dann, wenn du das am Wochenende hast, dann denkst du so, ja, das ist jetzt gerade Urlaub, Vacation, einmal hier 90 Minuten nochmal, habe ich ja schon sechsmal gemacht. So easy.
Geht in die Richtung, ja.
Genau, es ist ja auch wie man sich jetzt vorstellt, ein normales Muskeltraining zum Beispiel. Wie wächst der Muskel? Indem ich ihn ja auch über dem normalen Maße reize. Dann findet ja ein gewisser Anpassungsprozess statt. Und genau der Logik folgen wir auch im Training. Das heißt, auch wenn ich da auf dieser neurozentrierten Ebene eben für einen Überreiz sorge, dann finden eben Anpassungsprozesse statt. Also es ist eigentlich dieselbe Logik wie für jemanden, der ins Fitnessstudio geht.
Und was mich an der Stelle vielleicht auch mal bei euch interessieren würde, ich habe jetzt einfach so ein bisschen auch erklärt. Das ist total geil.
Anja kommt gar nicht mehr rein, weil ihr seid, ich würde euch beide bei mir einbuchen auf der Seite. Also wenn wir Glück haben, schenken wir Anja nachher noch eine Minute.
Nein, ist okay. Ich hätte eine Frage an euch zwei. Weil jetzt haben wir auch so ein bisschen erklärt, was Soccer Kinetics ist, was wir machen eben. Training mit den Augen, mit der Körperwahrnehmung, Gleichgewicht, verschiedene koordinative, visuelle Impulse, kognitive Impulse ins Techniktraining. Wenn ihr jetzt so an eure Spielerkarriere zurückdenkt, und ich habe vor kurzem erfahren, Anja, dass du jetzt ja wieder selber auch aktiv zockst.
Richtig, richtig.
Wenn ihr an eure Zeit Mal. Auch so denkt.
Dritte Comeback.
Ja, why not? inwieweit wurden da schon Impulse gesetzt oder gab es da sowas mal? Gab es da vielleicht mal irgendwie, dass ein Spezialtrainer gekommen ist oder sagt dir, nee, das war, ja, ist eigentlich erst jetzt so, dass ihr das auf dem Schirm habt.
Ja, also für mich gab es die Berührungspunkte leider erst zum Ende der Karriere hin. Also es gab ja irgendwann dieser Boom mit Live-Kinetik generell und da hat unser damaliger Trainer Bernd Schröder in Potsdam angefangen, Sachen halt auch aufzunehmen und zu kopieren und hat uns dann zum Beispiel hin und her passen lassen in Zweiergruppen und Hauptstädte aufsagen lassen oder so. Und das ging dann mal so 2 Wochen und dann war das Thema wieder vom Tisch, ne? Also es war jetzt nie irgendwie kontinuierlich und über eine Dauer. Aber ja, das reicht erstmal 10 Sekunden, Josie, du? Ich finde dann wieder einen Zeitraum.
Ja, okay. Ich bin 2012, Anja, korrigiere mich, aber ich glaube 12 bin ich dann von Potsdam nach Wolfsburg und ich kann mich zum Beispiel in Potsdam nicht mehr dran erinnern, also ich habe das nicht mitgemacht, Das muss danach gewesen sein. Und dann aber in Wolfsburg hatten wir, diese ersten 2 Jahre waren unglaublich erfolgreich. Und die waren ganz, ganz offen für alle möglichen Sachen. Und ich weiß, dass ich kann mich wirklich erinnern, als das erste Mal unser Physio, und das, glaube ich, ist genau dieser Vergleich, den ich vorhin gemeint habe mit, man kriegt mal eine Zeit, so wie die Psychologen auch. Ja? Und eigentlich wäre es ja geil, das halt konstant irgendwo zu integrieren. Und da haben wir in einer ganz kleinen Halle vor, also angekettet an das Krafttraining, haben wir vor dem Krafttraining noch 20 Minuten Live-Kinetik gemacht. Das heißt, wir haben angefangen mit diesen kleinen Hacky-Sex, Fußbälle, diese, womit man eigentlich jongliert. So, und dann bist du mal über eine Linie gesprungen, du hast mal, also ich erzähle es jetzt genauso, wie das mir noch in Erinnerung ist, du hast mal ein paar Bälle geschmissen, du musstest deswegen dann Augen zu, irgendwie was sagen, auf dem Bein, wie auch immer. Aber es war richtig Gegiggel, ja. Es war so, du hast nur Gegiggel gehört von den ganzen Mädels und, was machen wir hier für, guck mal hier, du springst über den.
Aber wie meinst du Gegiggel? So, also so halt, dass sie es lustig fanden oder dass sie Spaß hatten oder eher, dass es so kritisch gesehen wurde?
Nee, Spaß. Also nicht ins Lächerliche gezogen, einfach Spaß. Okay. Aber es war halt auch nicht lange und es war nicht oft. Und deswegen war es eher so ein bisschen, wie als wäre das Krafttraining ein bisschen verkürzt worden und nicht, musst noch extra was machen. Ne? So war das ein bisschen. Aber wir haben das auch wirklich dann, das war zwar nicht oft in der Woche, aber halt durchgezogen und irgendwann hat es sich dann auch so ein bisschen wieder, war mal wieder weniger und so, aber wir waren unglaublich erfolgreich in diesen Jahren und ich könnte dir aber nicht sagen, das hat funktioniert und das nicht. Das heißt, ich finde du kannst es nicht messen. Du kannst es nicht sofort messen und das macht es so unglaublich schwierig für mich, als Spielerin oder Ex-Spielerin auch zu sagen, außer diese Momente, die ihr vorhin gesagt habt, dass man so einen Erfolgsmoment hat. Ja, du balancierst wie eine Standwaage. Du machst 20 Mal eine Standwaage oder machst 3 Mal 10 und die letzte ist unglaublich stabil. Und du merkst sofort einen Lerneffekt. Und das hat mir zum Beispiel geholfen, auch zu sagen, so, ich nehme das ernst.
Mhm. Ja, interessant. Also diese Messbarkeit ist, glaube ich, schon ein großer Punkt, den du ansprichst, um auch so die Glaubwürdigkeit zu stützen, auch sofort mit so Aha-Effekten. Auf der anderen Seite stelle ich dann immer gerne die Gegenfrage, was ist denn im herkömmlichen Training messbar? Also wenn du jetzt eine herkömmliche Passübung machst, ohne irgendein neurozentriertes Element, wie misst du denn da sofort den Effekt? Also das passiert auch nicht. Das ist einfach nur legitimiert, weil es halt jeder so macht. Aber da gibt's ja keine bessere Messbarkeit in dem Sinne. Also wenn jetzt das Neurozentrierte das Normale wäre und jetzt würdest du sagen, jetzt trainiere ich so, wie man es aktuell macht, dann würde auch jeder sagen, da fehlt auch die Messbarkeit. Aber das ist halt der Status quo, deswegen hinterfragt es keiner.
Ja, oder wie misst du Kreativität? Also wie willst du das messen? Wie misst du Lockerheit? Wie misst du eine positive Anspannung und nicht ein überdrehtes, ich drehe mich im Kreis, ich grübel mitten am Platz. Du kannst es nicht messen, außer dich mit den Leuten zu unterhalten.
Und aber also, ohne Witz, ich spiele voll ungern so den Besserwisser und so, aber ich glaube, Anja weiß jetzt auch, dass ich schon noch sehr stark evidenzbasiert arbeite und so. Und gerade zum Beispiel auch eine Sache, wo wir ganz, ganz stark bei Soccer Kinetics pushen, ist dieses differenzielle Training, dieses differenzielle Lernen, dass wir einfach ganz, ganz viel aus Bewegungsabweichung, aus vermeintlichen Fehlern lernen. Also klassisches Beispiel ist jetzt einfach, dass ich verschiedene Bälle nutze oder dass ich da einfach koordinativ noch zweite Bewegungsaufgaben mit dazu nehme. Und da gibt es tatsächlich auch Untersuchungen, die zeigen, und ich weiß, es sind natürlich auch Untersuchungen, die sehr, sehr schwer auch in puncto Standardisierbarkeit durchzuführen sind, aber wo man dann einfach mal geschaut hat, okay, was ist, wenn eine Mannschaft eben sehr, sehr stark differenziell trainiert und eine Mannschaft, die eben nicht differenziell trainiert, in puncto, wie äußern sich kreative Momente im Spiel? Und da gibt es halt ein paar Leute, die dann eben sagen, okay, das und das ist eine kreative Aktion und das eben nicht. Und man hat eben tatsächlich festgestellt, dass die Spieler, die eben ein differenzielles Training haben und erfahren, dass die da einfach auch eher bereit sind, mal eine Lösung outside the box ergreifen. Und es macht ja irgendwo Sinn. Zum Beispiel, wenn ich, ganz, ganz einfaches Beispiel, ich sage irgendwie, ja, okay, wir spielen hier jetzt mal Fußball, dann haben wir eine weitere Zone, da wird dann der Ball, darf in die Hand genommen werden und in der nächsten Zone muss der Ball vielleicht auf eine andere Art und Weise befördert werden. Dann ist es doch klar, dass dadurch, dass die Beförderung vom Ball immer ein bisschen anders passieren kann, dass ich ihn theoretisch auch mal werfen kann, dass ich dann ja auch im Kopf eine Lösung habe, die ich vielleicht so nicht hätte, wenn ich den Ball die ganze Zeit am Boden passen würde. Wisst ihr, wie ich meine?
Einfach, weil du andere Möglichkeiten in deinem Kopf abgibst.
Genau.
Also wenn ich jetzt provozierend sage, naja gut, aber wie evidenzbasierend ist das denn? Ja, also zeig mir mal ein paar Studien und sowas, damit das erst hier reinkommt. Das ist ja nicht gesagt, damit ich das schlecht reden will, sondern das ist ja einfach die öffentliche Kritik und die öffentliche Wahrnehmung, genauso wie bei anderen Themen, die ganzheitlich sind. Und ich finde, eigentlich müsstest du es umgekehrt machen. Du müsstest sagen, wer würde mir nicht zustimmen, dass jedes Auseinandersetzen mit den eigenen Sinnesorganen, ein ganzheitliches Trainieren nicht förderlich sein kann? So. Mhm. Und damit hebelst du das ja einfach schon aus. Und ich weiß gar nicht, ob du zum Beispiel Leistungstests, ne, die waren schon immer bis zu einem gewissen Grad genauso standardisiert, mein Gott. Aber müssen sie das überhaupt sein, ja? Also, dass sie eine gewisse Richtlinie haben müssen, okay, aber du quetschst damit ja jemanden halt, du formst dann etwas nach dem, was du haben willst und holst ja nicht das raus, was es gibt, ja? Also, deswegen weiß ich gar nicht, inwieweit das überhaupt sein sollte.
So. Das ist halt auch immer das, was ich so ein bisschen weiß, wie du sagst, du machst eine Trainingsintervention und die ist dann in der Regel standardisiert auf alle Spieler, so gleich. Und wenn du es theoretisch irgendwie auch das Ganze überprüfen willst, du willst es messbar machen, machst irgendwie eine Studie daraus, dann muss es ja auch standardisiert sein. Aber letztendlich, und so habe ich es jetzt auch bei dir verstanden, ist es ja am besten, wenn jeder das bekommt, was er braucht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nur irgendwie an die Augen denke und ich sage jetzt einfach mal, wir haben eine Fußballmannschaft, 25 Spieler und davon würde ich sagen, dass 15 bis 20 auf jeden Fall noch richtig Potenziale haben, ihr beidäugiges räumliches Sehen zu trainieren. Ist jetzt einfach so ein Erfahrungswert. Mhm. Und alle machen dieselbe Übung. Das heißt, 5 brauchen das gar nicht. Für die ist das kein neuer Input. Die 15 bis 20, die Probleme haben, davon kann ich bei 5 bis 10 die Probleme sofort fixen. Dann mache ich 1-2 Drills und dann läuft es, dann geht es eigentlich eher noch darum, einfach auf der Fähigkeit aufzubauen, noch verschiedene andere visuelle Skills dazu zu packen und vor allem auch dieses neue Sehen, das zu festigen. Und bei 5 bis 10 sind die Probleme am Anfang vielleicht so groß, da muss ich ganz, ganz anders rangehen. Und dann hat, glaube ich, auch jeder so das Training, was ihn maximal weiterbringt.
Also ja, und das ist individuell.
Ja, und deswegen halt schwer in so eine Studie reinzupacken, insbesondere bei den neurozentrierten Inhalten, wo halt jedes Nervensystem reagiert halt anders auf einen gewissen Reiz.
Ja.
Sag du, bitte bleib dabei.
Ja, nichtsdestotrotz, und deswegen habe ich gerade auch so reagiert, wo du das mit der Wissenschaft angesprochen hast, da habe ich auch vor ein paar Wochen bei unserem Instagram-Kanal ein längeres Video dazu gemacht, weil das ist mir schon auch wichtig, immer wieder zu sagen, dass wir an dem, was wir machen, schon sehr, sehr nah an der Wissenschaft dran sind. Und ich finde, am besten trifft es auch das Vorwort von der dritten Auflage. Also du bist ja auch einmal Vorwort, Anja, von der ersten und zweiten Auflage und bei der dritten Auflage vom Buch immer noch dabei. Aber da haben wir noch ein weiteres Vorwort dazu vom Dr. Frieder Beck, der das so beschreibt, dass wir bei Soccer Kinetics immer wieder diese Sportwissenschaften, Bewegungswissenschaften und die Hirnforschung abklopfen und für Fußballer das Beste und das Relevanteste irgendwie rausnehmen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nur in den Bereich Visualtraining reingehe und bei Google Scholar Visual Training google, dann finde ich unfassbar viele Ergebnisse, unfassbar viele Studien, die einfach sehr, sehr positiv sind. Wenn ich jetzt einfach nur Neurotraining Fußball suche, dann finde ich da natürlich so gut wie gar keine Studien. Also ich möchte auch schon sagen, dass in dem, was wir machen, dass wir uns da schon auch an der Wissenschaft orientieren. Nicht nur an der Wissenschaft, natürlich, wir sind beides auch leidenschaftliche Fußballer gewesen im mittleren Amateurbereich, sage ich jetzt mal, die da einfach auch versucht haben, weiterzukommen und natürlich jetzt auch aus 5 Jahren Soccer Kinetics mit den Trainings, mit den Trainerausbildungen unheimlich viel nochmal mitgenommen haben. Aber wir orientieren da uns an der Wissenschaft und gleichzeitig ist es auch so, dass dieser Trainingsansatz von uns mittlerweile 2-mal von der Uni Augsburg überprüft wurde in Form von einer Studie, wo eben auch beides mal sehr, sehr positive Ergebnisse zustande gekommen sind.
Josie? Nee?
Nee, du kannst aber fragen.
Ja, weil mich
guckst du mich so?
Ja, ich hab dich nee,
ja, ja, mich stellt sich dann nur so die Frage, so jetzt arbeite ich ja auch in der Mannschaft und wie kriegt man da so am besten so einen Transfer hin ins Mannschaftstraining? Also wir hatten ja auch mal einen Neuroathletiktrainer, der bei uns quasi als Athletiktrainer eingestellt war und auch dieselbe Ausbildung, die gleiche Ausbildung, wie du durchlaufen hast, vom Athletik Z-Health oder wie das heißt, glaube ich, ne?
Z-Health,
ja. Ja, okay. Ja. Und wir haben auch immer versucht, Ansätze mit der Brockschnur und Augentraining und so, und aber wie lässt sich denn sowas auch mehr in den Mannschaftskontext einbauen? Also lohnt sich das als Verein, der jetzt wirklich gute finanzielle Mittel hat, jetzt meine ich nicht RB Leipzig die Frauenabteilung, sondern so Liverpool Männer,
RB Leipzig, die Männerabteilung
zum Beispiel, so einen Neuroathletiktrainer ja einzustellen. Also glaubst du, oder habt ihr denn schon so gehört, dass das oft passiert? Oder ist es jetzt so, dass sich mehr Athletiktrainer in diese Richtung auch nochmal weiterbilden und fortbilden? Vielleicht auch bei euch? Oder wie nehmt ihr das wahr? Das, oder wollt ihr so? Oder ja, nee, redet einfach mal.
Ja, also definitiv ist es eine steigende Tendenz, dass immer mehr Vereine, auch Profivereine insbesondere, natürlich sagen, sie holen sich auch auf der Ebene Unterstützung. Nicht umsonst hat auch der DFB eine eigene Abteilung jetzt gegründet zum Thema Neuroathletiktraining. Was man, glaube ich, dazu schon auch noch sagen darf von unserer Seite, das hat ja Alex gerade auch versucht deutlich zu machen, Soccer Kinetics ist ja in dem Sinne dann nicht nur aus dieser Neuroathletiktrainings Schiene gespeist, sondern eben aus ganz vielen unterschiedlichen sportwissenschaftlichen Ansätzen. Also unsere Vision wäre, dass jeder Verein irgendwann mal einen Soccer Kinetics Trainer hat, der dann einfach quasi mehr abbildet als nur dieser Neuroathletik Aspekt. Und gleichzeitig hattest du ja gefragt, das war deine ursprüngliche Frage, wie man es mehr ins Mannschaftstraining bringen kann. Und dazu möchte ich dir gerne mal ein anschauliches Beispiel machen. Stell dir einfach vor, du hast ja vorhin auch beschrieben, zwei Spieler passen sich jetzt den Ball zu. Und das machst du einfach in Zweiergruppen zum Beispiel. So, das, da würde jetzt jeder herkömmliche Trainer mitgehen und sagen, ja, kenne ich, logisch, wenn ich mal irgendwie überbrücken will oder vielleicht auch als normales Passtraining, lasse ich die einfach mal hin und her passen, vielleicht mit rechts, links abwechseln und so. Und jetzt sagst du als Trainerin, okay, bei jedem Pass heben wir den gegengleichen Arm in die Luft. Also wenn du mit rechts passt, linker Arm ist oben. Genau, dann lässt du die Spieler das weitermachen und jetzt merkst du vielleicht, für ein paar ist es schon eine mega Herausforderung, dass sie das zuverlässig hinbekommen. Ein paar sagen aber, hey, ist total easy. Okay, also sagst du, ich packe jetzt noch ein kognitives Element mit drauf, zum Beispiel das, was du vorhin mit den Hauptstädten gesagt hast. Also immer wenn die den Ball passen, heben die den gegengleichen Arm und sagen eine europäische Hauptstadt an, wobei eben keine Hauptstadt doppelt genannt werden darf.
Okay.
Okay? Und jetzt steigen vielleicht noch mal ein paar mehr aus, die sagen, ich bleibe auf dieser Stufe, weil es fordert mich brutal. Und ein paar Zweierpärchen sind immer noch voll am Start und machen so 5, 6 von 10 Wiederholungen richtig ungefähr. Dann packst du noch eine visuelle Komponente drauf und sagst, nach jedem Pass wird der gegengleiche Arm gehoben, es wird eine Hauptstadt genannt und es wird ein Schulterblick gemacht. Hinten steht der Trainer mit einer Hütchenfarbe, wo angesagt werden muss, weiß oder rot. Genau, also hast du deine herkömmliche Passübung mit einmal einer koordinativen Komponente, nämlich dieser Handbewegung, einer kognitiven Komponente, dieser Hauptstadtansage und einer visuellen Komponente, diesem Schulterblick mit Erkennung, gepusht. Und das ist eigentlich die Grundidee von Soccer Kinetics, herkömmliche Übungen zu nehmen und sie mit koordinativen, kognitiven oder visuellen Aufsetzern zu erweitern, sodass die Übung einfach komplexer wird. Und das Spannende ist jetzt, dass du halt für jede dieser drei Dimensionen 10 bis 15 unterschiedliche Aufsätze hast. Also koordinativ könntest du jetzt nicht nur den Arm heben, sondern du könntest zum Beispiel auch noch einen zweiten Ball nehmen, so wie es Alex vorhin beschrieben hat, den du in der Hand hochwirfst. Oder du könntest zum Beispiel kognitiv sagen, ich nehme jetzt nicht die Hauptstädte, sondern ich nehme jetzt eine Zahlenreihe, so wie es vorhin auch schon mal erwähnt wurde. Und ja, natürlich, weil es einfach ist. Und damit habe ich ja irrsinnig viele Kombinationsmöglichkeiten, wie ich jetzt diese herkömmliche Passübung pushen kann. Und die Idee ist jetzt eigentlich nicht mehr, dass der Trainer davor sich so genau skriptet, welche Übung mache ich jetzt mit den Jungs oder Mädels, sondern dass er einfach dieses ganze Übungsarsenal im Hinterkopf hat und total spontan reagieren kann, je nachdem, was die Spieler anbieten an Performance. Und das sind ja dann, wenn ich jetzt bei jeder Dimension 10 bis 15 Aufsätze habe, über 1000 Kombinationsmöglichkeiten, wie ich jetzt diese herkömmliche Passübung pushen kann. Und das macht es dir als Trainer halt unglaublich einfach, weil es für die Spielerinnen immer neue Reize sind, die immer neu Spaß machen, weil es irgendwas Neues ist. Aber du kannst auch jeden individuell abholen, weil du halt die Übung dann nach dem Motto, wer möchte, geht eine Stufe höher, wer bleiben will, bleibt, dann beliebig und passgenau steigern kannst. Und genau dafür haben wir eigentlich mittlerweile über 300 Übungsvideos eingedreht an Kombinationsmöglichkeiten. Und das ist auch gleichzeitig eine Möglichkeit, wie du es einfach super cool in dein Passtraining in der Mannschaft einbauen könntest.
Mhm. Habe ich ja auch schon ein paar Mal umgesetzt.
Ja, du bist ja auch ausgebildete Soccer Kinetics Coach. Genau, da hat man das natürlich drauf.
Genau, die Ausbildung bei euch durchlaufen auf jeden Fall. War eine coole Erfahrung und ich verfolge das natürlich auch weiter, wie ihr das so weiter vorangeht und vorantreibt. Also mich habt ihr auf jeden Fall schon mal. Nein, genau. Also wie gesagt,
ich merke das auch selber. Gibt es einen Unterschied bei Frauen und Männern, Anja?
Okay. Inwiefern jetzt? Was meinst du?
Also ist das einfach unabhängig, also wäre ja auch cool, dass du ein Training machst, wo du sagst, es ist null abhängig, ob du, oder es gibt keine andere Herangehensweise, ob du jetzt eine Frau, eine Spielerin bist oder ob du ein Spieler bist.
Weißt du, was ich meine? Ja, aber gibt es jetzt auch auf Fußball, wenn wir jetzt nur auf Fußball sprechen, ja eigentlich auch nicht. Außer wenn du jetzt vielleicht mal die Menstruation ausklammerst. Oder meinst du das jetzt? Oder?
Ja, und wenn du mal das Hinterfragen ausklammerst, dass du das Training verstehen willst, nach dem 10. Mal nicht wieder dasselbe machst, zum Trainer gehst und sagst, Entschuldigung, was trainieren wir denn eigentlich? Also ich glaube, es gibt tausend Unterschiede zu den Männern. Also das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber ich glaube, es gibt einen mega Unterschied halt auch im Trainieren von den Frauen und von den Männern. Und deswegen glaube ich, oder wäre meine Frage, inwieweit ist es, wenn du kognitiv oder nur visuell oder also gibt es da auch einen Unterschied, wie ihr mit oder ob es Spielerinnen sind oder ob es Spieler sind? Oder bei Kindern zum Beispiel auch, ob es Mädels sind oder Jungs. Ihr könnt ja auch sagen, so, nö, gar keiner.
Ist die Frage jetzt an uns gerichtet oder an Anja?
An euch alle.
Okay. Also ich einfach mal anfangen oder?
Alex, gerne.
Oder eigentlich ist der Ladies First.
Nee, ich kann das gar nicht beurteilen, weil ich eigentlich nicht Jungs trainiere. Deswegen habe ich, glaube ich, den Vergleich nicht. Also ich glaube, da seid ihr eher oder näher dran als ich.
Also ich habe sogar insgesamt das Gefühl, dass vor allem auch am Anfang zu Soccer Kinetics Zeiten, dass der Frauenfußball da sogar offener ist als der Männerfußball gegenüber den Übungen. Vielleicht auch gerade aus dem Grund, dass Frauen da mehr in Frage stellen. So habe ich es jetzt von dir verstanden, Josephine, dass du einfach gemeint hast, dass die auch eine gewisse Abwechslung im Training haben wollen, was ja genau
also das
die
war jetzt sehr plakativ, aber eigentlich runtergebrochen wäre es das, ja.
Ja, aber das ist ja auch genau in die Richtung, in die wir gehen, dass wir einfach auch sagen, hey, wir wollen da auch vor allem auch für eine Abwechslung sorgen im Training. Und an sich die positiven Benefits oder auch die Übungen, die sind für Männer und Frauen gleichermaßen geeignet. Und bezüglich dem Alter, da ist dann vielleicht schon so, dass es bestimmte sensible Phasen gibt, wo eben gerade sich die Leistung vom Arbeitsgedächtnis beispielsweise verdoppelt, dass man vielleicht gezielt dort Impulse setzt. Oder es gibt ja
was
auch...
Was ist das? Also was wäre das von der Altersspanne?
10 bis 15. Also das Arbeitsgedächtnis ist quasi... das Gedächtnis, mit dem wir uns Dinge merken und auch kurzfristig weiterarbeiten. Kurzzeitgedächtnis ist quasi nur merken, Arbeitsgedächtnis ist auch, wir merken und arbeiten damit. Oder zum Beispiel, es gibt ja auch das Modell der sensiblen Phasen der Koordinationsentwicklung, dass man eben vor allem, und ich weiß, goldenes Lernalter, Koordination schon tausendmal gehört, aber auch da wird nochmal ein bisschen so differenziert, dass ich zum Beispiel
das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das tausendmal gehört ist, ganz ehrlich. Würde ich vor zwei Jahren, hätte ich hier gesessen, hätte ich gesagt, was labern die? Können die das mal, muss ich jetzt googeln oder währenddessen oder was? Kannst du das mal erklären?
Okay, dann ich erkläre es einfach ganz einfach. Es gibt einfach verschiedene Altersspannen, wo man gezielt koordinative Trainingsreize setzen sollte. Dass man zum Beispiel an der Fähigkeit, im Gleichgewicht zu sein, dass man da schon früh arbeitet, dass man auch an der Reaktionsschnelligkeit schon sehr, sehr früh arbeitet. Das ist einfach sinnvoll. Wenn ich das eben nicht in einem jungen Alter von beispielsweise 6 bis 12 mach, kommt, wie gesagt, je nach koordinativer Fähigkeit an und auch kommt natürlich auf das biologische Alter an, kommt auf zig verschiedene Variablen an. Aber long story short, wenn ich einfach diese Phase verpasse, dann wird es hinten raus einfach schwer. Dann werde ich wahrscheinlich kein Lionel Messi mehr, wenn ich einfach zwischen 6 und 12 verschiedene Bewegungserfahrungen nicht gemacht habe.
Hm. Ja, interessant auf jeden Fall. Dann kannst du nur noch ein Robin Gosens werden, so als Spätstarter. Vielleicht lernst du in einem anderen Land nochmal anders. Das würde mich auch interessieren. Vielleicht habt ihr so irgendwie in eurer Recherche auch geguckt, was es in Amerika, oder ich weiß gar nicht, wer Spitzenreiter ist, also so vom, weiß ich nicht, Vorreiter. Kann ja auch sein, dass ihr sagt, nee, ist einfach noch gar nicht so verbreitet. Oder aus einer ganz anderen Sportart. Ich weiß nicht, ob vielleicht Football oder so, die auch viel mit Reaktionen vielleicht machen. An wen habt, oder gibt es irgendwelche, an denen ihr euch orientiert
also ich würde sagen, es gibt da keinen Vorreiter. Es ist eher so unsere Mission, dass wir einfach schauen, was gibt es da auf dem Markt, was gibt es in der Wissenschaft, ob das jetzt Neuroathletiktraining ist, Live-Kinetiktraining ist, verschiedene Movement-Ansätze, das differenzielle Training, andere Anbieter im Bereich kognitives Training, einfach das kontinuierlich abzuklopfen, was gibt es da, was irgendwas mit dem Gehirn zu tun hat, was zu unserer Vision passt und dann eben das Beste, die Quintessenz für Fußballer rauszuziehen und es Spielern und Trainern so aufzubereiten, dass die einfach so den maximalen Mehrwert haben.
Ja, also ich wüsste jetzt auch international, gut, man muss natürlich sagen, wir sind mit unserer Aktivität schon extrem fokussiert so auf den deutschsprachigen Raum, weil Alex und ich katastrophales Englisch sprechen.
So schnell ist bei mir mittlerweile nicht mehr. Also bei mir ist schon solide eigentlich. Du sprichst jetzt nur für dich.
Ja, und genau, und deswegen wäre es, wenn dann die Studienlage, wo Alex, glaube ich, du jetzt vor allem beurteilen könntest, die kommen natürlich schon viel aus dem internationalen Umfeld. Aber inwiefern das jetzt wirklich zum Beispiel in Amerika in anderen Sportarten schon genutzt wird, sind auch von uns, es wären jetzt nur vage Vermutungen,
ja, Tendenzen. Also ich glaube zum Beispiel in der NFL, also beim Football so Concussion Management, Umgang mit Gehirnerschütterung, glaube ich schon, ohne es jetzt zu wissen, also auch vielleicht ein bisschen gefährliches Halbwissen jetzt von mir, aber dass man da einfach, habe ich das Gefühl, immer sensibler wird auch im Umgang mit Gehirnerschütterung und da eben auch bemerkt, okay, hey, so eine Gehirnerschütterung, selbst wenn da der Kopf nur 2-3 Tage brummt und danach ist eigentlich vermeintlich wieder alles okay, dann kann es doch auch häufig sein, dass einfach sich im visuellen System leider sich negative Veränderungen ergeben, die ich vielleicht auch erstmal wieder ja kurz neu justieren müsste und dann wäre das Spiel erst wieder bei 100%. Da habe ich manchmal das Gefühl, so im Football, dadurch, dass die Sportart einfach auch von vielen Hits und so geprägt ist, dass man da ein bisschen sensibler ist. Aber das ist eher so ein bisschen, was ich so am Rande manchmal so mitbekomme, ja. Mhm.
Ja, nee, also, aber ist ein interessanter Punkt, Josie, weil das wäre schon auch was, wo wir vielleicht mal im Nachgang auch ein bisschen uns drauf fokussieren, einfach mal auch, was passiert in anderen Sportarten, nochmal mehr in den Fokus nehmen und auch, was passiert international mehr in den Fokus nehmen, weil ja, auch davon können wir natürlich wieder ganz viel für uns rausziehen, das stimmt schon. Also ist ein guter Grundgedanke auf jeden Fall. Ja.
Wirst du Josie genannt?
Ja, du hast es vorhin komplett falsch gesagt.
Nein, sorry, ich bin gerade aufgefallen.
Deswegen hast du so gelacht.
Ja, hast du es gesehen?
Ich habe auch nochmal.
Ich gehe halb aus dem Bild.
Das Schlimme ist, er irritiert mich dann damit und dann denke ich, oh Mist, habe ich
kurze Frage auch nochmal. Also jetzt alles gut. Habt ihr euch ja, hast ja gesagt, so vor 5 Jahren, ihr habt 5-jähriges Jubiläum und so und jetzt wart ihr ja wahrscheinlich auch an der Entscheidung, so sich selbstständig zu machen und so ein Business aufzuziehen. Also wie ist es denn jetzt so 5 Jahre später? Also klar, seid ihr jetzt wahrscheinlich der Meinung, ihr habt das richtig gemacht, aber gibt es irgendwie so ein paar Challenges auf dem Weg, wo ihr gedacht, okay, das war krass, das haben wir unterschätzt oder ey, weiß ich nicht. So, ich meine, ihr seid ja jetzt auch von wahrscheinlich wenig Kontakt zu eine intensive Zusammenarbeit und manchmal hat man sich wahrscheinlich auch satt und ja, man hat so ein paar Reibungspunkte. Also gibt es da irgendwie sowas, was
ja, boah, ich finde die Frage richtig gut von dir. Willst du mal anfangen, Simon?
Ja, also ich fange gerne mal mit der Business-Seite an, von dem, was du jetzt beschrieben hattest. Also welche Challenges haben wir so in den 5 Jahren im Unternehmen gehabt? Tatsächlich ist schon so aus meiner Sicht, dass man einige Dinge am Anfang nicht weiß oder auch gar nicht wissen kann vielleicht, die dann auch zum Teil der deutsche Gesetzgeber, das Finanzamt, wie auch immer, jemandem vorgibt. Und da ist schon, also das fängt jetzt zum Beispiel an, ich nehme mal eine aktuelle Thematik von uns raus, das Thema, in welcher Rechtsform bist du eigentlich unterwegs als Business? Also wenn du zu zweit jetzt gründest, ist es irgendwie eine GbR, ist es eine GmbH, ist es eine GmbH und Co. KG, ist es eine OH, also da gibt es ja in Deutschland zahlreiche Möglichkeiten. Und es ist schon so, wenn du dich halt am Anfang gar nicht mit der Thematik beschäftigst und halt einfach mal loslegst, dann kann es halt irgendwann schon dazu führen, dass du dann dass es halt kompliziert wird, weil wenn du jetzt die Rechtsform wechselst, du sagst halt irgendwann, okay, jetzt werden wir größer, jetzt wollen wir irgendwie aus der Haftung raus oder so, dann willst du das vielleicht verändern, aber dann gibt's schon etwas und etwas Bestehendes dann irgendwie da zu verändern, dann entstehen da lauter komplizierte Sachverhalte, wo du dir halt am Anfang denkst, so, oh, hätte mir das einer mal vorher gesagt, so, dann hätten wir uns das vielleicht anders zurechtgelegt. Oder auch zum Beispiel mit dem Finanzamt, du startest am Anfang, bist nicht umsatzsteuerpflichtig und irgendwann kommt halt das Finanzamt und sagt, okay, wir wollen jetzt auch Umsatzsteuer von dir. Und das rückwirkend, weil du hast auch letztes Jahr schon so und so viel eingenommen und dann hast du halt plötzlich irgendwie eine Steuernachzahlung, mit der du halt vielleicht nicht gerechnet hast. Also das sind schon so Challenges, wo du halt auch als Persönlichkeit wächst, weil du, ja, du musst dich halt schon umfassend auch vorher informieren und dir vielleicht frühzeitig Gedanken machen, wo kann oder wo soll das auch mal hingehen? Habe ich die Ambition, etwas zu gründen, was wirklich irgendwann mal Millionen von Leuten erreicht? Oder ist es etwas, wo relativ klein bleibt? Weil ich bin jetzt Selbstständiger, ich sage jetzt mal ganz plakativ, der jetzt hier seine 15 Kunden hat im Raum Ulm und die halt begleiten will, so ein bisschen als Nebengewerbe, dann ist halt eine völlig unterschiedliche Ausgangsposition. Und da hätte ich mir so rückblickend gewünscht, dass ich mir da vielleicht am Anfang noch einen Tick mehr Gedanken gemacht hätte, wie groß denken wir das? Also wo wollen wir wirklich hin? Und das ist schon eine große Challenge, die wir jetzt auch immer wieder hatten, wo ich jedem empfehlen würde, jemanden sich im Umfeld nahe zu halten, der sich da einfach ein bisschen auskennt und der einem schon den ein oder anderen Tipps wird beim Start schon geben kann. Ja.
Darf ich auch noch was zu der Frage sagen? Ja. Weil ich hätte sie ganz anders beantwortet.
Also du kommst ja jetzt mit der persönlichen Seite, oder so? Wir zwei. So,
ja,
wir
okay, zwei. Genau. Nee, dann passt
was haben wir für eine innige Beziehung
zu einem, ja, also
das ist ja der zweite Teil.
Ich sag's ehrlich, ich glaube, ich habe zu fast niemand mehr Kontakt als zu Simon, vielleicht noch so zu meinem Bruder und also ich habe keine Freundin und zu meinen zwei besten Kumpels und sonst habe ich, glaube ich, zu niemand mehr Kontakt wie zu Simon. Ich würde auch so sagen, vom Typ her bist du schon eher so ein bisschen der Sachliche und ich manchmal auch so der so aus der Emotion noch mal was macht. Und ich finde, also so richtig gestritten.
An deren beiden Reaktionen siehst du jetzt übrigens, ob sie uns auch so wahrgenommen haben oder nicht. Beide lachen, weiß ich jetzt nicht, ob das ein gutes Thema
ist. Nein, ja, also gut. Aber ich würde sagen, so richtig gestritten haben wir uns eigentlich noch nie. Aber es war halt schon häufig so, dass man halt sich so die Meinung gesagt hat und dass man dann irgendwie, ja, einfach verschiedener Meinung war, aber irgendwie, dass man dann halt so sagt, hey, man redet nicht, was auch gar keinen Sinn macht, weil wir einfach halt diese große Vision sehen und dem halt auch schon, glaube ich, ganz, ganz viel unterordnen. Und dann hat man halt vielleicht mal eine Meinungsverschiedenheit, dann ist aber auch gut. Und was ich auch noch ehrlich sagen muss, ganz am Anfang, wo wir dann auch Soccer-Kinex gegründet haben, ich habe immer gewusst, das Training ist einfach geil. Nochmal, weil ich es auch einfach viel an mir selber ausprobiert habe, da nochmal so Verbesserungen festgestellt habe, die ich so als Fußballer jetzt auch nicht mehr mit Mitte 20 gedacht hätte, dass ich mich da noch so verbessern kann. Aber ich dachte nie irgendwie, dass es da so, und ich war damals auf jeden Fall keiner, der so einen unternehmerischen Weitblick hat. Den hattest du damals, würde ich sagen, schon auf jeden Fall mehr. Mittlerweile habe ich den auch ein bisschen, aber ich dachte mir so, ja, wie willst du da mal irgendwie 1 Euro damit verdienen? So einfach völlig planlos. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine positive Sache von uns, dass wir, egal was, du hast jetzt auch gesagt, wir machen dann halt das und finden erst hinterher raus, dass es so ist. Dass wir aber nicht Sachen zerdenken, sondern dass wir relativ schnell in die Umsetzung kommen. Es gibt so ein schönes Sprichwort, das heißt, während die Schlauen zögern, erobern die Dummen die Burg. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir dumm sind, also so. Aber wisst ihr, wie ich meine? Dass wir einfach in die Umsetzung kommen und nicht mit der Pfeile, wo die Strategie noch geschliffen wird, mit der Pfeile in der Hand sterben. Nee, wir machen es einfach, wir setzen um.
Ja.
Und ich glaube auch so die Sachen, wo wir bisher gemacht haben, die hatten auch Hand und Fuß.
Ja, ich würde gerne abschließen mit einem Tipp, den, wenn jetzt jemand zuhört, auch der sich vielleicht gerade auch überlegt, im Sportbereich oder so da selbstständig zu machen, mit einem Partner, Partnerin vielleicht, also zu zweit oder zu dritt. Nehmt euch wirklich immer wieder zu Herzen, was vielleicht auch gut daran ist, dass der oder die andere so ist, wie er oder sie ist. Weil, gerade wie Alex auch beschrieben hat, vielleicht habe jetzt ich aus Alex' Perspektive so eine Macke, wo er sagt, das ist irgendwie, ja, das ist in der und der Hinsicht echt nicht gut. Aber vielleicht hat das wiederum auch etwas sehr Positives. Vielleicht hat dieses Analytische, was ihm dann manchmal so ein bisschen auf den Senkel geht, halt vielleicht wieder das Positive, dass ich dann trotzdem halt nochmal nüchterner analysiere, ist das jetzt was Gutes für uns oder nicht? Und ich glaube, sich immer wieder hervorzurufen, was hat diese Ecke oder Kante bei demjenigen auch Positives für unseren Kontext? Das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die wir aus unserer Sicht einfach beide gut haben. Und deswegen klappt es auch mit uns. So würde ich jetzt mal sagen, auch nach 5 Jahren.
Ja, aber es hört sich jetzt voll an, als wären wir in einer Beziehung oder so.
Ja, sind wir ja in gewisser Weise.
Ja, ja.
Ja, auch, ja, auch okay.
Ja.
Aber Josi, ich meine,
wir
können das jetzt ja nicht ganz vergleichen, weil für uns geht es ja nicht um Geld. Aber wir haben ja auch eine gewisse Podcast-Beziehung. Also Zusatz zu der freundschaftlichen Beziehung, ne? Und du lebst ja auch mit meinen Kanten und weißt die positiven Seiten meiner Kanten zu schätzen, ne?
Absolut, Anja. Aber ich habe gerade drüber nachgedacht, als die Jungs gesagt haben, sie haben sich noch nie so krass gefetzt oder zumindest nicht so, dass es dann irgendwie ausufert. Und ich glaube, das haben wir auch nicht. Also, und ich glaube auch, dass das sehr schwer ist, da wieder rauszukommen, wenn du dich einmal irgendwie so wirklich verletzt hast, ne? Also wenn du über eine Grenze gegangen bist. Und ich glaube, das haben wir zum Beispiel auch noch nie gehabt, oder Anja? Also so, weißt du, dass man, ja, weiß nicht, halt wie in einer, ich meine, du hast ja auch mit deinen Freunden eine Beziehung, aber dass du wie irgendwie eine Grenze überschreitest und jemanden verletzt und dann kommst du da halt erstmal nicht mehr raus, weil du musst ja erstmal ziemlich viel aufarbeiten. Also vielleicht ist sogar gut, dass es bei uns nicht um Geld geht.
Ja, ne, da scheinen ja die,
vielleicht ist das die meisten positiv.
Beziehungen wegen des Geldes, auf jeden Fall.
Ja.
Deswegen, also Hut ab, auch an 5 Jahre.
Ich glaube, ich liebe alle deine Macken, Anja. Alle.
Tutti
kompletti. Manchmal mehr, manchmal weniger.
Ich deine auch. Vor allen Dingen, wenn ich dich 2 Wochen in Folge nicht erreiche. Aber kein Problem, ich bin nicht sauer.
Ich wusste es, dass du das jetzt sagst. Das ist unglaublich. Guck mal, ich bereite mich gerade auf eine Ausstellung vor.
Jetzt, wo ihr so drüber redet.
Also wirklich. Und dann, dann ist halt mal einfach 2, 3 Tage, 4, 5
du musst
ist
dich
halt
nicht
mal einfach das Malen dann im Vordergrund.
Es ist okay.
Ja, doch,
es
natürlich musst du mich rechtfertigen.
So, jetzt, genau.
Nein,
da wollen wir gar nicht hinkommen jetzt. Okay.
Ja, wo ihr jetzt so drüber redet mit der Erreichbarkeit, ist natürlich so bei uns schon auch ein Thema manchmal, wo Alex mal ein bisschen ungeduldig. Nein, das seid ihr ja schon. Also eine ganz andere Hausnummer nochmal. Aber ich muss auch sagen, ich bin grundsätzlich auch ein sehr konfliktscheuer Mensch. Also es ist vielleicht auch.
Ja,
sind wir beide tatsächlich. Würde jetzt vielleicht ein anderer auch so ein bisschen als Schwäche interpretieren können, weil man halt sagt, ja, manchmal ist halt dieser Konflikt auch wichtig, um vielleicht dann Dinge auch sauber aufzuarbeiten. Aber das spielt bei uns zwei jetzt schon auch eine große Rolle, weil wir versuchen das schon beide auch so ein bisschen zu vermeiden, ja.
Ja.
Vielleicht okay, nicht immer gut, aber.
Dann habe ich vielleicht, weil wir kommen ja schon so langsam dem Ende näher, vielleicht hier eine kleine Random Question, die sich gerade anbietet.
Oh.
Random Question.
Na dann.
Also, weil wir es gerade davon hatten, welchen Trick hättet ihr denn, ihr drei, welchen könntet ihr mir denn anbieten, wenn ich lernen muss, Nein zu sagen. Also ich als harmoniebedürftiger Mensch, wie lerne ich Nein zu sagen und meine Grenzen für mich selber und andere aufzuzeigen? Poetischer hätte ich es jetzt nicht formulieren können. Mhm.
Gute Frage.
Ja, wirklich gute Frage.
Mhm.
Ladies
nee,
first,
nee, nee,
Anja.
Dem ersten Ding,
das einfällt. Das macht er immer.
Ja, wirklich,
sein
ne?
Move.
Nee, nee.
Das ist sehr äußerst höflich, Alex. Das macht er nur aus Höflichkeit.
Also, wer was
ja, also
wer
ich will. Ich kann gerne mal loslegen, weil ich jetzt vielleicht eine Antwort im Kopf habe, die darauf fußt, dass ich gerade ein Buch dazu lese, wo das auch mal vorkam. Das darf man eine Buchempfehlung geben
immer.
Hier? Also
absolut.
Ist nicht unser eigenes. Das Buch ist von Karin Kuschig, so ein Business Coach, die das Buch heißt, glaube ich, 50 Sätze, die das Leben leichter machen.
Ah, ja.
Hab ich auch geschenkt, lese ich auch, ja.
Ah, sehr cool. Dann kommt dir irgendwann der Satz noch entgegen. Dafür fühle ich mich nicht zuständig. Der ist mir jetzt gerade in den Kopf gekommen, als du gesagt hast, wie kann ich Nein sagen?
Auch nicht schlecht, ja.
Dafür fühle ich mich nicht zuständig. Und da tatsächlich, also das Buch würde ich dir jetzt mal empfehlen. Da sind wirklich sehr schlaue Sätze drin, wo man so Situationen, gerade auch Nein sagen, Stress vermeiden, wo wirklich da sehr coole Geschichten dazu und auch entsprechende Sätze drin sind, die man dann trainieren darf, damit sie natürlich authentisch klingen. Aber mit denen, also wo ich auch jetzt den einen oder anderen schon so auch in mein Repertoire versuche aufzunehmen, weil die wirklich toll sind.
Ja.
Mhm. Ja.
Das ist ein guter Tipp.
Finde ich auch.
Ich finde, also manchmal bei so einem Nein einfach Augen zu und durch und irgendwie ein Nein zu was anderem ist ja auch häufig ein Ja zu sich selber. Aber ich fühle das auch, also ich bin auch relativ harmoniebedürftig und tue mir da manchmal schon auch schwer, Nein zu sagen. Aber ich finde, es wird auch immer besser. Also ich würde sagen, vor 5 Jahren habe ich mir da noch schwerer getan. Und ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Also ja, je älter man wird, desto eher habe ich auch das Gefühl, dass man da eher zu sich selber steht.
Wen guckst du jetzt an? Guckst du jetzt Anja beim Alter nee, an oder mich, nicht? Jetzt
mich musst du auch was. Mich hat er angeguckt.
Ja, auf dich war das bezogen, Josie. Also du hast ja auch die Frage gestellt.
Ja,
so, dass,
ja
dass
ich würde... Naja, ist korrekt. Komplett. Ich glaube, ich würde Alter ersetzen durch Erfahrung. Und eigentlich darf man dankbar sein, jedes Mal, wenn du eine Scheißerfahrung hast, dass du dann einfach genau weißt, okay, nee, ich war noch nie so sauer und so leicht rutscht dir ein Nein, ja, ein ganz normales Nein, so leicht rutscht dir das nicht raus, als wenn du wirklich sauer bist und sagst, nee, du hast da jetzt gerade, das ist kompletter Blödsinn oder du bist da gerade über eine Grenze oder du akzeptierst irgendwas nicht und du bist sauer. Ich glaube, dann kann ich so gut Nein sagen, einfach ganz neutral. Nein, tschüss, danke. Dafür fühle ich mich jetzt nicht zuständig. Adios.
Ja.
Also deswegen würde ich das Alter vielleicht durch Erfahrung ersetzen, weil ich glaube, es gibt durchaus Leute, die sehr alt und vielleicht auch weise geworden sind durch eine andere Erfahrung. Aber bei mir, glaube ich, waren es die gegen die Tür rennen. Und dann ging es immer wieder, dann ging es besser.
Mhm. Ja, ich würde gerne das nochmal kurz aufgreifen, vielleicht was Alex gesagt hat. Ein Nein zu jemand anders ist ein Ja zu sich selbst. Ich glaube, wenn man sich aktiv immer nochmal vorstellt, zu was sage ich jetzt Ja, wenn ich hier Nein sage, dann fällt es einem auch leichter. Also einfach sich nochmal die andere Seite wirklich bewusst zu machen. Und gerade auch, wenn die emotionsbehaftet ist. Also zum Beispiel, wenn du jetzt Nein zu irgendwas Geschäftlichem sagst, dann ist es ja vielleicht ein Ja zu Familie oder Freunden. Und wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt, dann fällt einem das schon viel leichter, weil das ist ja einfach emotional auch aufgeladen, sehr positiv emotional aufgeladen. Und ich glaube, dass man sich halt vielleicht diese Seite zu wenig bewusst macht und dann halt zu schnell auch mal Ja sagt zu etwas, was man natürlich nicht unbedingt machen möchte. Ja.
Ist ein schöner Schlusssatz, finde ich. Ja. Das hätte man nicht besser zusammenfassen können.
Aber nochmal, wir sind natürlich keine Beziehungscoaches hier, sondern die Ansprechpartner für neurozentriertes Training. Also wir haben uns hier schon sehr weit aus
dem Fenster gelehnt. Dann haben wir uns verwählt, also ganz ehrlich. Wo haben wir denn da angerufen? Das gibt's ja gar nicht. Nein, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr uns ein bisschen das Thema näher gebracht habt und hoffentlich auch jedem, der zuhört. Weil ich glaube, dass es noch ganz, ganz spannend sein kann, wo das hinführt. Eben weil das einfach noch auf einem guten Anfangsweg ist. Und ich glaube, deswegen stehen euch eigentlich noch so viele krasse Türen auf. Und der Fußball wäre dumm, wenn er da nicht mit drauf springt.
Vielen Dank.
Ja,
nee, du hast die letzten Worte.
Nee, schließ mich an. Also war cool. Ich werde euch auf jeden Fall weiterhin verfolgen und pushen, wie auch nach wie vor, und Werbung machen, soweit es geht.
Cool.
ja.
Vielen Dank. Danke, dass wir da sein durften.
Tschüss.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Tschüss. Nicht auflegen.